Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es waren die Erbsen, die ohnehin im Klostergarten wuchsen, die der Augustinermönch Gregor Mendel als Versuchsobjekte nutzte, um die Gesetzmäßigkeiten der Vererbung zu erforschen. Seine Beobachtungen und statistische Erfassung der Kreuzungsversuche sind die Grundlage der Genetik. In dieser Woche wäre Mendel 200 Jahre alt geworden. Welche Bedeutung seine Erkenntnisse für die Molekularbiologie und die moderne Gentechnik haben, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit der Molekularbiologin Ortrud Mittelstens-Stein gesprochen, die mit ihrer Arbeitsgruppe am Gregor-Mendel-Institut in Wien forscht, und habe sie gefragt, ob die Mendelschen Regeln eigentlich heute noch gelten.
Ja, die Mendelschen Regeln gelten für alle Organismen, bei denen es um sexuelle Fortpflanzung geht, denn das ist die Voraussetzung, dass eben Gene neu kombiniert werden können und die Eigenschaften bestimmen. Also die Regeln als solche gelten, es gibt aber viele Ausnahmen, wo die Vererbung scheinbar oder auch tatsächlich nicht mit den Mendelschen Regeln vereinbar ist.
Wie hat sich denn das Verständnis der Vererbung seit Mendel verändert?
Das Verständnis der Vererbung ist gleich geblieben für die Fälle, die eben mit den Mendelschen Regeln konform gehen. Also die Uniformitätsregel, wenn man von zwei miteinander kombinierten Merkmalen ausgeht, von denen das eine eben dominant ist, dann ist das nach wie vor auch bei heutigen Kreuzungen noch. Aber das Verständnis der Vererbung, dass eben Eigenschaften der Eltern bei den Nachkommen wieder zum Vorschein kommen oder eben auch neu kombiniert zum Vorschein kommen, das gilt heute immer noch wie vor 150 Jahren.
Mendel gilt ja als Entdecker der Genetik. Ist er damit auch der Begründer der Gentechnik?
Mendel als Vater der Genetik zu bezeichnen, ist nicht ganz korrekt, denn zu seiner Zeit gab es weder den Begriff Gen noch den Begriff Genetik. Man wusste auch noch nicht, dass die Chromosomen Träger der Erbinformation sind. Er hat das rein empirisch aufgrund der von ihm ausgesuchten Eigenschaften erfunden. Der Begriff Genetik kam erst im Anfang des 20. Jahrhunderts ins Spiel, und insofern ist die Bezeichnung Vater der Genetik ein bisschen widersprüchlich in sich. Aber die Grundlagen, die er entdeckt hat, eben diese Gesetzmäßigkeiten, die er in den Regeln festgehalten hat, die sind fundamental und auf denen baut die heutige Genetik im weitesten Sinne auf. Aber inzwischen kennen wir natürlich die Molekulargenetik, die Erklärung über DNA und RNA. Wir wissen, dass die Anordnung der Gene im Zellkern, in den Chromosomen wichtig ist. Wir wissen, dass auch die Umwelt Wechselwirkungen haben kann und die Vererbung ein bisschen beeinflussen kann. Also das Spektrum der Genetik ist seitdem sehr viel größer geworden.
Sie beschäftigen sich ja mit Ihrer Arbeitsgruppe mit dieser Regulation bestimmter Gene oder Genabschnitte und der Frage, wie die Umwelt, Sie haben es gerade angesprochen, wie die Umwelt das Ablesen bestimmter Genabschnitte beeinflusst oder anders gesagt, wie Umwelteinflüsse die Genaktivität beeinflussen. Können Sie uns da mal einen Einblick geben?
Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen. Ich würde sagen, die Erbinformation, die in der DNA-Sequenz festgelegt ist, ist die Grundlage für das Potenzial, wie Zellen, wie Gewebe, wie Organismen ihre Eigenschaften anpassen können. Darüber gibt es die Ebene, die man heute als Epigenetik bezeichnet. Epi steht eben für oben drüber. Damit bezeichnet man vererbbare Informationen, die nicht die DNA-Sequenz als solche verändert, sondern ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Schalterstellung der Gene, dass eben die Information, ob ein Gen zu einer bestimmten Zeit aktiv oder auch nicht aktiv ist, die wird durch die Epigenetik festgelegt, kann aber durchaus von Zelle zu Zelle und unter bestimmten Umständen auch von einer Generation in die nächste weitergegeben werden. Und dann gibt es natürlich die kurzfristigen physiologisch bedingten Veränderungen von Genaktivität, die eben durch Reaktionen auf Licht, auf Temperatur, auf andere Umwelteinflüsse zustande kommen, mit denen Organismen sich halt auf ihre Umwelt einstellen, die auch in entwicklungsbiologischen Prozessen dann sich durchaus ändern kann.
Nun sind ja auch mit Blick auf die Landwirtschaft besondere Herausforderungen verbunden mit den Folgen des Klimawandels. Wie kann denn da die Gentechnik und das Verständnis und auch die Methoden der Gentechnik eine Möglichkeit bieten, um bestimmte Getreidesorten oder überhaupt irgendwelche Ackerfrüchte diesen Herausforderungen besser anzupassen?
Da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, was Sie mit Gentechnik meinen, sind wahrscheinlich die Vorgänge, die in den letzten 40, 50 Jahren zum Tragen gekommen sind. Aber diese Anpassung der Pflanzen an bestimmte Kulturbedingungen, die betreiben wir ja eigentlich seit ungefähr 10.000 Jahren in Form von Ackerbau und Züchtung, in deren Verlauf wir Pflanzen ausgesucht und vermehrt haben, die eben mit bestimmten Bedingungen gut fertig werden und zudem dann für uns als Menschen von Interesse sind. Und in meinen Augen ist das bereits Gentechnik. Was durch die moderneren Verfahren dazugekommen ist, ist seit ungefähr 120 Jahren oder so der Einsatz von gezielter Mutagenese, also die Erzeugung von genetischer Vielfalt durch Bestrahlung der Pflanzen oder Einsatz von chemischen Stoffen, die DNA verändern. Und damit hat man also ganz viele zusätzliche Mutationen erzeugt, die dann sich als nützlich erwiesen haben. Und dazu gehören ganz viele unserer jetzigen Kulturpflanzen, die aus solchen Mutagenese-Experimenten hervorgegangen sind. Was jetzt die moderneren Verfahren der Mutagenese mit sich bringen, ist die Revolution, die durch das CRISPR-Cas, also durch die Genschere, dazugekommen ist, mit deren Hilfe man an ganz bestimmten Stellen ein Gen gezielt ausschalten kann, indem man dort einen Schnitt setzt, der dann von den natürlich vorhandenen Reparaturprozessen wieder zusammengefügt wird. Dabei kommt es eben zu kleinen Veränderungen in der DNA-Sequenz und damit kann man dann die Funktion dieses Gens unterbrechen. Und der Unterschied zu den bisherigen Verfahren ist einfach nur der, dass wir eine Art Adressenaufkleber haben und nur eine einzelne Mutation erzeugen, im Gegensatz zu der Bestrahlung, bei der eben 200, 300 Mutationen gleichzeitig stattfinden.
Wenn man jetzt gerade auf die aktuelle Situation schaut, immer heißere und niederschlagsärmere Sommer, wie müsste eine klassische Getreidepflanze, die wir hier kennen, Weizen, Roggen, Hafer, verändert werden, um damit besser klarzukommen?
Auch da sehe ich die moderne Pflanzenzüchtung mit dem Einsatz dieser Verfahren auf der Tradition bisheriger Pflanzenzüchtung. Es ist ja nicht so, dass wir das bisher nicht betrieben hätten. Unsere jetzigen Kulturpflanzen sind ja aus solchen Züchtungsprogrammen hervorgegangen, die eben auf verbesserte Resistenzen, auf guten Ertrag und so abgezielt haben. Was wir jetzt tun können, ist die wachsende genomische Information, also die Einsicht, welche Gene für welche Eigenschaften verantwortlich sind, welche Gene in welcher Pflanze vorliegen, wo sie vorliegen, dazu ausnutzen, um mithilfe der Genschere eben solche Veränderungen bewusst an dieser Stelle und nur an dieser Stelle durchzuführen. Das ist das, was eben sowohl Zeit spart, weil man nicht mehr so viel rückkreuzen muss, zusätzlich eben auch viel präziser ist und damit auch Arbeit und zeitsparend ist, um bestimmte Züchtungsergebnisse zu erzielen. Voraussetzung ist aber eben, dass man weiß, welches Gen wofür zuständig ist, damit man das dann gezielt verändern kann.
Nun werden diese gentechnisch veränderten Pflanzen ja auch auf dem freien Feld ausgebracht und damit kommen sie in Kontakt mit natürlich vorkommenden Lebewesen. Ich denke da an diesen Doppelnullraps, dem gentechnisch alle Bitterstoffe entzogen wurden oder mit Hilfe der Gentechnik die Bitterstoffe entzogen wurden und der dann von Hasen, Rehen oder Hirschen in großen Mengen gefressen wurde. Das heißt, es gab also keine Fresshemmung mehr und die sind dann alle daran verendet. Wie versuchen Sie, solche Gefahren mit im Blick zu behalten? Weil die Pflanze ist ja nicht für sich allein, wenn sie draußen ist.
Das, was Sie beschrieben haben, ist eine Risikoabschätzung, die keineswegs auf die Gentechnik mit Gentechnik erzeugten Pflanzen beschränkt ist, sondern das ist Teil von einem ganz normalen, traditionellen Sortenprüfverfahren, für das es ganz bestimmte Vorschriften gibt, was die Eigenschaften eines neuen Züchtungsprojekts angeht. Und ich möchte hier ganz klar trennen, der Prozess der Herstellung eines neuen Produktes und das Produkt als solches. Was wir bewerten sollten und gut kontrolliert untersuchen sollten, ist das Produkt, die Art und Weise, wie es hergestellt worden ist, speziell im Zusammenhang mit der Genschere, die man ja spurenlos aus dem Genom entfernen kann anschließend, rechtfertigt nicht, hier eine besondere Risikostufe anzunehmen.
Jetzt arbeiten und forschen Sie ja in Wien. Das heißt, Sie sind den europäischen Regeln unterworfen. Wie sehr schränkt Sie das ein?
Ich habe das große Privileg, an einem Grundlagenforschungsinstitut zu arbeiten, sodass ich in meiner eigenen Arbeit durch das EuGH-Urteil nicht betroffen bin. Wir arbeiten auch mit einer Nicht-Kulturpflanze als Modellorganismus. Deswegen muss ich darauf keine Rücksicht nehmen. Wir verwenden die Genschere regulär und regelmäßig in unserem eigenen Labor. Anders sieht es natürlich aus für die Kollegen, bei denen die Genschere potenziell dazu nützlich wäre, unsere Kulturpflanzen, auch die in Europa, deutlich zu verbessern und auf die Anforderungen in Hinsicht auf Klimawandel und Veränderungen der Umwelt anzupassen. Ich bin deswegen sehr enttäuscht davon, dass nach wie vor diese irrationale Risikobewertung, die in der Bevölkerung verbreitet ist und leider auch durch sehr viele Medien und Politiker noch angefacht und verstärkt wird, uns daran hindert, das Potenzial dieser Technik zu sehen, auch in Europa. Und im Moment sehen wir ja, welche Folgen Abhängigkeit von anderen Ländern mit sich bringen kann. Ich sehe genau diese Abhängigkeit kommen, denn in anderen Kontinenten wird die neue Präzisionszüchtung inklusive Transgentechnologie, inklusive Genschere, längst eingesetzt in einem Maß, wo praktisch jede Woche neue Produkte damit vorgestellt werden. Und ich sehe, dass das Risiko für uns nicht in gefährlichen Frankensteinpflanzen, sondern das größere Risiko ist die Nichtanwendung von dieser Technologie, mit der wir uns in Abhängigkeiten begeben und diese irrationale Haltung dann kultivieren, aufgrund von bestimmten Interessenvertretungen. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren dazu kommen, dass das Potenzial dieser Technik erkannt wird, zum Umdenken führt und die Debatte dann auf wissenschaftlicher Grundlage geführt wird.
Mit der Molekularbiologin Ortrun Mittelsten-Scheid sprach ich kurz vor der Sendung über die Bedeutung der Mendelschen Regeln für die Gentechnik heute.